Lieblingsbücher, der Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Sprechen wir über alles, was das Leben lesenswert und das Lesen lebenswert macht.
Hallo und herzlich willkommen zum Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, diesmal ist mir die Auswahl der Lieblingsbücher wirklich schwer gefallen. Aber ich habe mich entschieden. Und diese habe ich für Sie dabei. Das Debüt einer Frau, die selbst vor über 30 Jahren in ein Dorf in Hessen eingeheiratet hat und jetzt einen Roman über drei Frauengenerationen auf einem alteingesessenen Bauernhof schreibt. Ute Mank, Wildtriebe. Dann einen Thriller, der im Journalistenmilieu spielt, geschrieben von einem Mann, der selbst Investigativjournalist ist und als Rechercheur für Jean Le Carré gearbeitet hat. Russische Botschaften von Yashin Mubarak. Des Weiteren ein Sachbuch, das die weit verbreitete These »Der Mensch sei des Menschen Wolf« komplett in Frage stellt. Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Und als viertes Buch einen Roman, der mich derartig gefesselt und berührt hat, dass er schon jetzt mein Lieblingsbuch des diesjährigen Herbstes ist. Von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker. Dann freue ich mich ganz besonders auf meinen Talkgast heute, denn das ist der Verleger Nikolaus Hansen, momentan Leiter des Haverfront Literaturfestivals. Mit ihm spreche ich über das Festival, über das, was gute Literatur ausmacht und über die Liebe zum Lesen. Wie immer werfe ich dann einen Blick auf die Bestsellerliste und dann kommen auch Sie noch einmal zu Wort. Diesmal erzählt uns ein junger Mann aus Winterhude, warum ihn die Biografie von Barack Obama im Moment ein wenig langweilt und was sonst noch auf seinem Nachttisch liegt. Lassen Sie mich diesmal mit dem Krimi beginnen. Yassin Murabash, russische Botschaften. Yassin Murabash ist stellvertretender Leiter des Ressorts Investigative Recherche bei der Wochenzeitung Die Zeit. Da beschäftigt er sich seit vielen Jahren insbesondere mit Fragen des Terrorismus, der inneren Sicherheit und mit Geheimdiensten. Und das merkt man seinen Thrillern auch an. Er weiß also, wovon er schreibt. Russische Botschaften ist nicht nur hochspannend, sondern auch gut recherchiert und absolut aktuell. Die junge Journalistin Merle Schwab wird in das kleine, exklusive Team für Investigativgeschichten bei der Zeitschrift Globus aufgenommen. Bei ihrem ersten Gespräch mit ihren neuen Kollegen in einem Café in Neukölln landet dann gleich ein Mann neben ihr auf der Straße, anscheinend vom Balkon gestürzt und augenscheinlich tot. Merkwürdig ist nur, dass sein Tod in den Polizeiberichten am nächsten Tag gar nicht vorkommt. Angeblich sei der Mann schwer verletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Merle Schwab geht der Sache nach und stellt schnell fest, bei dem Toten, den es ja offiziell gar nicht gab, handelt es sich nicht um ein Opfer eines Clanmords, sondern um einen russischen Agenten mit brisanten Informationen und einer gefährlichen Mission. Durch einen Zufall erfährt sie, dass ein Freund und Kollege von ihr an der gleichen Geschichte arbeitet. Nur leider ist Thomas Zossen Redakteur bei der Konkurrenz, der Norddeutschen Zeitung. Er hat eine Liste, auf der der tote Spion Namen von Informanten notiert hat, allerdings teilweise verschlüsselt. Das besonders Heikle, auf der Liste stehen auch Namen von Kollegen, der Wirtschaftschef der NZ und die Herausgeberin des Globus. Die beiden beschließen, dass sich ihre beiden Zeitungen keinen Wettlauf um die erste Zeile liefern wollen, sondern bündeln ihre Kräfte und gründen ein Investigativteam aus beiden Redaktionen. Ein echt spannender Thriller und man lernt zudem viel darüber, wie guter Journalismus funktioniert. Anspielungen auf die Medienwelt und die Hauptstadtblase sind dabei ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Und so hat man beim Lesen den Eindruck, einen Blick hinter die Kulissen eines Redaktionsgebäudes zu werfen. Es ist einfach großartig, wie Murabash mit feinem Humor und leichtem Zynismus die Verleihung der Journalistenpreise beschreibt. Oder den Skandal, den eine Gastronomiekritik hervorruft, die in den Verdacht gerät, rassistisch zu sein. Doch letztendlich geht es um die Frage, ob die Wahrheit wirklich stärker ist als die Lüge. Für angehende Journalisten und Liebhaber des Thriller-Genres gleichermaßen lesenswert. Yassin Murabash, russische Botschaften, erschienen bei Kiwi und kostet 16 Euro. Wenn Sie eigentlich der Meinung sind, dass jeder Mensch als erstes nur an sich denkt und auf den eigenen Vorteil bedacht ist, dann müssen Sie unbedingt das Buch von Rutger Bregmann lesen. Der stellt die radikale These auf, dass der Mensch im Grunde gut sei und belegt es auch wissenschaftlich. Rutger Bregmann ist holländischer Historiker und 1988 geboren. Er ist also jetzt 33 Jahre alt und gilt schon als einer der bekanntesten jungen Denker Europas. In seinem Buch widerlegt er die weit verbreitete These, dass der Mensch im Grunde seines Wesens schlecht sei und nur durch eine dünne Schicht der Zivilisation im Zaum gehalten werde. Wenn diese wegfiele, durch Chaos, durch Katastrophen oder irgendwie so etwas, dann verwandle sich der Mensch in eine Bestie. Diese Weltsicht vom schlechten Menschen findet sich in allen Bereichen des Lebens, in der Managementliteratur, in der Erziehung, in der Wirtschaft. Dieses gängige Narrativ hinterfragt Bregmann in seinem Buch anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Berichten und Untersuchungsergebnissen. Und er kommt zu dem Schluss, dass es viel mehr positive Beispiele gibt, als uns die Berichterstattung glauben lässt. Gutes Tun ist halt oftmals keine Meldung wert, im Gegensatz zu Verbrechen, zu Korruption oder Gewalt. Er argumentiert auch evolutionsgeschichtlich. Der Mensch habe sich auf der Erde durchsetzen können, weil er miteinander und nicht gegeneinander gearbeitet hat. Wer das besonders gut konnte, der hatte bessere Chancen zu überleben. Auf unterhaltsame Weise lässt er uns an seinem Prozess der Erkenntnissuche teilhaben. Sein Buch ist ein lesenswertes Plädoyer dafür, an das Gute im Menschen zu glauben, auch um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Rutger Bregmann, im Grunde gut, jetzt auch als Taschenbuch bei Rowohlt erschienen, kostet es 15 Euro. Mein momentan absolutes Lieblingsbuch ist Von hier bis zum Anfang. Der Schriftsteller Chris Whittaker mischt Krimi-Handlung mit Gerichtsdrama, erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte und berichtet von einer Liebe, die ein halbes Leben braucht, um Erfüllung zu finden. Es ist sein vierter Roman, aber der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. Für mich ist es einer der ergreifendsten und dramatischsten Romane dieses Jahres. Er ist tragisch, traurig, herzzerreißend und dann aber auch doch wieder voller Hoffnung. Im Mittelpunkt steht Duchess, eine zornige, verletzliche, sensible und viel zu früh erwachsen gewordene 13-Jährige und eine wunderbare große Schwester für ihren 5-jährigen Bruder Robin. Sie beide leben mit ihrer psychisch äußerst labilen Mutter Star in einer fiktiven Küstenstadt in Kalifornien. Der einzige Anker für Duchess ist Chief Walker, der Sheriff von Cape Haven, ein übergewichtiger, schmerzmittelabhängiger Cop mit einem großen Herzen. Ihre aller Leben ist überschattet von einem Mordfall, der 30 Jahre zurückliegt. Damals hat Stars damaliger Freund Winston King ihre Schwester umgebracht. Jetzt, 3 Jahrzehnte später, wird er aus dem Gefängnis entlassen und kurz darauf ist Star tot. Allen scheint klar zu sein, Vincent hat auch sie umgebracht. Nur Chief Walker glaubt nicht daran. Winston King war seinerzeit sein bester Freund und auch heute noch fühlt er sich ihm wirklich verbunden. Für die Kinder bedeutet der Tod ihrer Mutter, dass sie weit weg bei ihrem ihnen unbekannten Großvater ein neues Leben anfangen müssen. Doch immer noch sind die beiden weit, weit von einem normalen Leben entfernt. Die Geschichte erzeugt einen unglaublichen Sog. Whittaker beschreibt die zerklüfteten Seelenlandschaften seiner Protagonisten mit einer Ernsthaftigkeit, die mich nicht losgelassen hat. Chris Whittaker, Von hier bis zum Anfang. Erschienen bei Piper und kostet 22 Euro. Wenn Sie meinem Podcast schon längere Zeit folgen, dann wissen Sie ja, dass ich Geschichten liebe, die das Leben mehrerer Generationen erzählen. Und genau darum geht es in Wildtriebe, dem Debütroman von Ute Mank. Ein alteingesessener Bauernhof, 3 Frauen aus 3 Generationen. Jede kämpft auf ihre Art für ihre Selbstverwirklichung. Was geschieht, wenn unterschiedliche Sehnsüchte und Lebensvorstellungen aufeinanderprallen? Lisbeth übernimmt den Betschershof, als ihre beiden Brüder nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkommen. Eine Frau als Hofbesitzerin, damals eigentlich undenkbar. Doch für sie sind der Erhalt und der Fortbestand des Hofes ihr Lebensinhalt. Ihre Schwiegertochter Marlis hingegen ist ganz anders. Selbstverständlich zieht sie zu Konrad, Lisbeths einzigem Sohn, auf den Hof. Aber zum Bäuerinnensein hat sie weder Lust noch Erfahrung. Sie arbeitet, zumindest bis zur Hochzeit, sehr erfolgreich als Verkäuferin in einem Modehaus. Auf dem Hof fühlt sie sich nutzlos und überflüssig, im Schatten ihrer tatkräftigen Schwiegermutter. Und so nimmt sie wieder ihren Beruf im Kaufhaus auf. Das gefällt Lisbeth überhaupt nicht, ebenso wenig wie die Tatsache, dass ihre Schwiegertochter einen Jagdschein macht. Was werden denn da wohl die Leute denken? Die Vorstellung davon, was richtig ist im Leben, und die Träume und Erwartungen der beiden Frauen sind sehr unterschiedlich. Das führt immer wieder zu Spannungen. Und daran ändert auch die Geburt von Marlis Tochter Joanna nichts. Überhaupt spielt das Thema Muttersein eine große Rolle in dem Roman. Und zwar nicht nur als persönliche Lebensfrage, sondern auch als gesellschaftlicher Anspruch. Wildtriebe ist, wie gesagt, der Debütroman von Ute Mank und im Rahmen des Haberfront Literaturfestivals stellt sie ihn in einem der Debütantensalons vor. Und das bringt mich auch schon zu meinem Gesprächspartner des heutigen Podcasts, Nikolaus Hansen, Gründer, Vater und Geschäftsführer des Haberfront Literaturfestivals. Er war Verleger bei Rowohlt, leitete den Mare Verlag und hat im Jahr 2008 zusammen mit Verlegerkollegen Peter Lohmann das Haberfront Literaturfestival gegründet. Ich freue mich, dass er Zeit für ein Gespräch hatte. Die für mich spannendste Frage war, wie es ihm gelingt, ein so umfangreiches Festivalprogramm auf die Beine zu stellen.
Im Grunde fängt die Programmarbeit des Festivals immer direkt am Ende des letzten Festivals an. Und dann planen wir sehr ausdifferenziert. Dann äußern wir Wünsche, dann sagt der Verlag, bei dem kannst du das eh vergessen, bei dem wäre es toll, wenn du eine Einladung schreibst und dann interessiert den das vielleicht, aber wir als Verlag können da nicht helfen. Dann gibt es andere, wo der Verlag sagt, da haben wir eine Lesereise vor oder das ist alles durchgeplant, aber der kommt sicherlich gerne zu euch nach Hamburg. So gibt es also unterschiedliche Herangehensweisen, die wir dann verfolgen, auf die wir uns natürlich einlassen. Und eigentlich gibt es im Januar bereits einen relativ guten Überblick darüber, was, ich sag mal, möglich ist. Dann finden natürlich noch endlos viele Veränderungen statt. Also dann erscheinen Bücher zu spät, also werden zu spät fertig und insofern funktioniert das nicht. Und es passieren andere Sachen, der Autor will nicht reisen oder der Autor ist woanders oder weiß der Geier. Also es ist dann vieles nicht möglich, anderes entsteht neu, ein Verlag meldet sich, wir haben hier noch einen Schnellschuss eingebaut und da könnten wir was machen. Also es ist eine Vielfalt von Herangehensweisen und das Spannende an dieser Arbeit ist natürlich, das sozusagen im Gleichgewicht zu behalten. Aber was eben für uns seit letztem Jahr dazugekommen ist, ist diese Programmorientierung Musik und Literatur. Und da ist das ist sozusagen auch eine Abkehr von der bisherigen Festivaltradition. Also da geht es nicht mehr darum, einen Autor auf die Bühne zu setzen mit einem Moderator und einem deutschen Leser, sondern da geht es dann darum, den Autor, wir kommen ja über die Autoren, wir sind ja keine Musikleute, sondern wir sind Literaturleute, den Autor einzuladen, hast du eine Idee, deine Literatur mit der Musik in Verbindung zu bringen. Und die Verbindung, originell, kreativ zu formulieren und dann auch auf die Bühne zu bringen, das ist sozusagen das, was wir bei Harbourfront Sounds machen. Und das Aufregende daran ist natürlich, dass es lauter Veranstaltungen sind, die es sonst nicht gibt. Die gehen eben nicht auf Reisen, sondern das sind Veranstaltungen, die es nur in Hamburg, nur bei Harbourfront gibt. Und das gibt dem Festival natürlich ein neues Alleinstellungsmerkmal. Und die Elbphilharmonie ist natürlich auch ein attraktiver Ort, das sozusagen auch auf der Ebene zu begleiten.
Jetzt ist es ja das 13. Harbourfront Literaturfestival. Was war denn so Ihr ganz besonderes Highlight in den 13 Jahren oder 12 Jahren dann bisher?
Da werde ich Ihnen keine vernünftige Antwort drauf geben können, weil die Highlights sind zum Teil so unauffällig und so speziell und so persönlich. Also die Freude darüber, dass ein Autor, den man lange kennt, kommt und liest, das fällt niemandem sonst auf, das überkommen dann 30 Leute oder so. Deswegen kann ich darauf im Grunde nicht vernünftig antworten, weil ein Festival, das ist wie beim Verlegen. Die Bücher, die man verlegt, sind alle gemeint und alle sollen stattfinden.
Wie kam es denn damals dazu, dass Sie gesagt haben, Hamburg braucht ein Festival?
Da finden Sie nicht, dass Hamburg ein Festival brauchte? Nein, natürlich war das verkehrt. Es war eine Geschichte, wo mein Freund Peter Lohmann und ich, wir waren damals beide noch verlegerisch engagiert, ich beim Mare Buchverlag, er bei Fischer. Und wir beide waren in meinem Büro, da guckte man so runter auf den Hafen und sagten, da müsste man eigentlich mal ein Literaturfestival machen. Damals gab es außer der Lit Cologne eigentlich noch nicht viel, was man Festival nennen konnte, außer irgendwo Wochenende auf der grünen Wiese oder so, aber so städtische. Und dann haben wir daraus sozusagen, das hat uns irgendwie, der Gedanke hat uns gereizt, da haben wir gesagt, Hamburg, da kann man das toll machen, weil man das alles um den Hafen rum machen kann. Das heißt, man muss sich nicht auf die ganze Stadt verbreiten, sondern kann es irgendwie auf einem umgrenzten Gebiet machen. Und so sind wir da rangegangen. Und da haben wir so ein bisschen weiterspiniert. Und ich war damals gut bekannt mit Karin von Welk, die Kultursenatorin in Hamburg war, und ihrer persönlichen Assistentin Christiane Görres. Und der Christiane Görres habe ich von dieser Idee erzählt. Und kurz darauf wurden wir eingeladen zu einem Gespräch mit Frau von Welk. Das heißt, es hatte sofort da Fuß gefasst. Obwohl wir waren beide noch verlegerisch unterwegs. Wir waren noch gar nicht bereit dafür. Und dann kam das eine zum anderen. Dann kam die Kühne-Stiftung als interessierter Finanzier dazu. Und dann hieß es, jetzt macht was oder macht nichts. Also es war sozusagen ein Moment, wo wir beide eigentlich noch gar nicht so weit waren, aber wir hatten plötzlich die Rahmenbedingungen dafür.
Sie sind ja Ihr ganzes Leben eigentlich mit Literatur in Kontakt. Was macht für Sie eigentlich gute Literatur aus?
Ich glaube, gute Literatur macht aus, dass sie das, was wir uns immer schon beschäftigt und immer wieder beschäftigt, neu zeitadäquat in seinen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in Angriff nimmt. Das heißt, es gibt nicht das ultimative Gemälde, es gibt auch nicht den ultimativen Roman, deswegen ist auch dieser ganze Bildungskanon immer nur eine halbwahre Geschichte, weil er zwar etwas davon vermittelt, wie man solche Themen angehen kann, aber die aktuelle, die zeitgemäße Herangehensweise ist immer die entscheidende. Deswegen bin ich auch so wahnsinnig glücklich über unsere Idee, den Dübitantensalon angefangen zu haben, weil uns das ermöglicht, man könnte auch sagen zwingt, aber das empfinde ich nicht so, dass wir jedes Jahr 40 bis 50 deutschsprachige Neuerscheinungen von Erstlingen lesen. Und das ist das für mich bereicherndste überhaupt. Der neue Roman von Christian Krach, den kann ich großartig finden oder nicht gut finden. Das ist so. Aber hier erlebe ich, was ist los? Welche Themen gehen den Leuten durch den Kopf? Was wagen sie? Was riskieren sie? Wo sind sie vorsichtig? Das ist eine ganz großartige Erfahrung. Und das ist für mich sozusagen das Ertasten von guter Literatur. Immer wieder neu. Es gibt nicht den einzigen guten Roman, deswegen ist The Great American Novel auch nie geschrieben worden, sondern es ist immer nur der nächste Versuch, dieses Phänomen, sei es die amerikanische Gesellschaft, sei es unsere deutsche Gesellschaft, sei es der Holocaust, sei es, ich weiß nicht was, die Klimathematik, zu erfassen und auch zu diskutieren. Und nicht, das ist ja das Großartige am Roman, man kann verschiedene Figuren auftreten lassen, die sich widersprechen können, die etwas, eine Auseinandersetzung treiben können. Das halte ich für zeitgemäß und darum glaube ich auch, der Roman ist sozusagen das moderne kulturelle Ausdrucksmittel.
Wenn Sie sich das Festival so in 5 Jahren vorstellen, was glauben Sie, wo stehen Sie da?
Ich glaube, wir werden noch mehr selbst entwickelte Formate haben und noch weniger das, was man früher die Wasserglaslesung nannte, also das heißt, ein Autor wird eingeladen, er stellt sein Buch vor, da ist noch ein Moderator, der mit ihm redet. Das, glaube ich, wird weiter abnehmen und die programmatischen Präsentationen werden an Gewicht gewinnen. Ich meine, wir haben in den letzten 2 Jahren 2 im Schauspielhaus ausverkaufte Abende mit Rocco Schamoni und Charlie Hübner, einmal mit Lina Beckmann, einmal mit Josephine Israel, zu Jörg Fauser gehabt. Das ist ein lange toter Autor. Und man kann mit solchen Programmen, mit solchen Leuten, mit solchen Schauspielern, mit solchen da irgendwie engagierten Leuten Seele füllen. Das ist das eine. Und wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr ja im Sachbuch, wir haben ja immer auch ein Sachbuchprogramm gehabt, haben wir ein neues Programm, sagen wir mal, eine Programmatik in den Mittelpunkt gestellt. Das nennt sich Haber von Future. Und da geht es einfach darum, dass wir lauter Autorinnen und Autoren eingeladen haben, die zum Thema Klimawandel, Umwelt, zu diesen Thematiken nicht nur Sachbücher, sondern auch Romane geschrieben haben und die wir in diesem Feld besonders in den Mittelpunkt stellen wollen. Ich habe vorhin von den Migranten geredet, das war auch mal für uns ein wichtiges Thema, als das große Thema, wir schaffen das, Flüchtlingskrise in Deutschland im Mittelpunkt stand. Das Klimathema, glaube ich, wird fortdauern, das werden wir nicht wieder los, nie mehr wieder los. Und das heißt, Haber von Future wird wahrscheinlich ein auch für die Zukunft fester Bestandteil des Programms sein. Und da kommen eben Leute wie Luisa Neubauer, da kommt der Schätzing zur Eröffnung. Da haben wir ein ganz spannendes Programm, weil es auch da wieder nicht darum geht, zu indoktrinieren und sozusagen jetzt politische Propagandaprogramme zu machen, sondern es geht darum, ist kulturell zu vermitteln, ist als Literatur, als, ja, als kulturelles Thema zu vermitteln.
Also ich freue mich sehr und ich hoffe, dass es auch wirklich gut gelingt. Herr Hansen, ich würde Ihnen zum Schluss gerne noch mal so ganz kurze Fragen stellen, so ein bisschen so zu Ihrer Persönlichkeit.
Ah, dieses nur mit Ja und Nein antworten.
Ja, genau. Oder nur einen Satz sagen, genau. Okay. Aber eher so eine Oder-Frage. Sind Sie eher ein Hundefan oder ein Katzenfreund?
Ich bin überhaupt kein Haustierfreund, aber wenn, dann eher Hunde.
Kaffee oder Tee?
Beides. Ich kann es nicht wirklich sagen. Morgens Kaffee und nachmittags Tee.
Und Meer oder Berge, das brauche ich bei Ihnen eigentlich gar nicht zu fragen, oder?
Ja, das brauchen Sie nicht zu fragen. Meer, obwohl ich ein großer Wanderer bin. Ich liebe es zu wandern.
Und haben Sie einen Held des Alltags oder wen würden Sie so als Held des Alltags bezeichnen?
Ja, da muss man jetzt ja wahnsinnig aufpassen, was man da sagt. Ein Held des Alltags. Können wir dir erstmal eine andere Frage vorziehen?
Können wir auch gerne. Das wäre aber dann die letzte, nämlich da würde ich gerne wissen, was im Moment bei Ihnen auf dem Nachttisch liegt, was Sie gerade lesen.
Was ich im Augenblick lese, ist Latif, Heißzeit. Das ist ein unerbittlich, schrecklich tolles Buch über die der Erderwärmung und was wir alles versäumt haben und tun müssen. Das ist ein Buch, was das eine große Zusammenfassung des Themas ist. Latif wird ja auch bei uns sein, auch im HarbourFront Future Programm. Und also ich will Ihnen zu Helden oder Held des Alltags sagen: Friday for Future sind meine Helden des Alltags. Die sind jetzt ausgebremst worden durch Corona. Das finde ich hoch tragisch und traurig. Ich glaube, wir brauchen endlos viel Ungemütlichkeit, um die Klimaentwicklung zu begreifen, zu umzusetzen und vor allem zu verstehen, dass es nicht ohne Zumutungen geht. Ich glaube, die Zumutung ist das, was wir eigentlich verstehen müssen. Das ist, was die Politik im Augenblick im Wahlkampf tut, allen zu sagen, wir machen das moderne und wirtschaftskompatible, klimaneutrale Deutschland. Das ist alles Quatsch. Wir werden uns auf ganz schwere Zumutungen einstellen müssen. Und davon hat Fridays for Future gesprochen. Und da hat auch diese Rede, die ja sehr angegriffen wurde, verstehe ich auch, dass sie angegriffen war, war auch nicht sehr elegant. Aber im Grunde war es eine tiefere Wahrheit. Wie könnt ihr es wagen, noch so zu leben und zu denken, wie ihr es weiterhin tut? Da sind meine Helden des Alltags, dass sie die Zumutungen riskieren.
Herzlichen Dank nochmal an Nikolaus Hansen für diese interessanten Einblicke in die literarische Welt.
Generation Goldfisch!
8 Sekunden. So lang ist momentan die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen. Dies bestätigt auch eine Studie des Softwarekonzerns Microsoft. Zum Vergleich, die eines Goldfisches liegt bei 9 Sekunden, wobei ich keine Ahnung habe, wie man die Aufmerksamkeit eines Goldfisches überhaupt weckt, geschweige denn misst. Nichtsdestotrotz, ich möchte für unsere Bestseller Ihre volle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Plus der Sekunde, die der Goldfisch uns voraus hat. In 9 Sekunden stelle ich Ihnen jeweils einen Titel von unserer Bestsellerliste vor und sage Ihnen, warum Sie ihn unbedingt lesen sollten. Kategorie Sachbuch. Luisa Neubauer, Bernd Ulrich. Noch haben wir die Wahl. Ein Gespräch über den Generationenkonflikt beim Klimaschutz und über die Frage, wie wir künftig leben wollen. Millennial Neubauer und Babyboomer Ulrich diskutieren über die großen Zukunftsfragen. Kategorie Krimi. Carsten Düss. Achtsam Morden. Band 1 der Achtsam-Morden-Reihe. Anwalt Björn Diemel kommt in die Verlegenheit, Menschen umbringen zu müssen. Er tut dies bewusst und entschleunigt nach allen Regeln der Achtsamkeit. Kategorie Belletristik. Heinz Strunk. Es ist immer so schön mit dir. Mit 40er verliebt sich in eine 15 Jahre jüngere Schauspielerin. Eine katastrophale Liebesgeschichte, erschütternd deprimierend und tragisch komisch. Nominiert für den Deutschen Buchpreis. Kategorie Taschenbuch. Benjamin Myers. Offene See. Manchmal genügt eine Abzweigung und alles kommt anders als geplant. Der junge Robert sucht das Meer und findet die weltoffene Dulce. Diese zufällige Begegnung verändert sein ganzes Leben.
Und, was liest du so?
Ich bin leider immer noch dabei, das Buch von Barack Obama zu lesen, weil das leider länger ist, als ich es erwartet habe. Also, Ich habe das erste von ihm gelesen, als er noch damals, oh Gott, was war der, Senator war. Und da hat er über seinen Vater geschrieben, beziehungsweise generell auch über seine Kindheit. Und das wiederholt sich gerade in seinem komplett neuen Buch genau dieselben, mit den genau selben Details. Und das macht es mir ein bisschen schwierig, weil ich das leider schon gelesen habe. Von daher ist das gerade noch ziemlich viel Wiederholung, was da gerade erklärt wird. Und das andere, was ich mir neulich noch zugelegt habe, war das Buch über Jeff Bezos. The Everything Store, genau. Da geht es um die Erfindung von Amazon. Wie das alles begonnen hat, wer die Anfangsmitarbeiter waren. Es geht auch darum, mit welcher Motivation er an die ganze Sache ran ist. Erklärt auch, warum Amazon heute so groß ist, wie es derzeit ist. Auf welche Sachen sie sich fokussiert haben. Es ist quasi eine Art Businessplan / Lebensgeschichte über Jeff Bezos. Unglaublich interessant für alle, die wissen wollen, wieso Amazon das ist, was es ist und wieso Kunden heutzutage es nicht mehr akzeptieren, wenn Pakete nicht innerhalb von einem Tag ankommen, unabhängig davon, wo sie es kaufen. Er ist der Grund und das Buch ist der Grund, kann ich nur jedem empfehlen. Und das Letzte, was ich noch empfehlen würde, How to Avoid a Climate Disaster, sehr lesenswert, von Bill Gates, weniger lobbyistisch, politisch, fasst in einfachen Worten sehr gut zusammen, was gemacht werden muss, von sehr einfachen Maßnahmen bis hin zu sehr, sehr schwierigen Maßnahmen, wie neue Art der Energiefindung, erklärt aber auch zum Beispiel, warum Tempolimit 130 extremst sinnvoll ist. Und das sind so die drei Bücher, die ich gerade bei mir noch auf dem Nachttisch liegen habe.
Und hier nochmal die drei Bücher, die dieser junge Mann aus Winterhude gerade liest. Das ist zum einen Barack Obama, ein verheißenes Land, erschienen bei Penguin und kostet 42 Euro. Das Vorgängerbuch, von dem er spricht, heißt Ein amerikanischer Traum. Dann Brad Stone, The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon, auf Deutsch Amazon unaufhaltsam. Ariston Verlag, 26 Euro. Und das dritte Buch ist Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Erschienen bei Piper, kostet 22 Euro. Und damit verabschiede ich mich auch heute wieder von Ihnen. Bis zum nächsten Podcast. Bleiben Sie mir treu. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, von Ihnen zu hören, wie es Ihnen gefällt und was Sie sich vielleicht noch wünschen. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.